Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Plädoyers im Jungfrau-Prozess. Der Ankläger verlangt bedingte Gefängnisstrafen. Die Verteidigung will die angeklagten Bergführer freigesprochen haben. Die kaum Bekannten an der EU-Spitze. Der Belgier Herman Van Rompuy wird vollamtlicher Ratspräsident, die Britin Catherine Ashton Außenministerin der Union. Der europäische Rahmen. Die Schweiz hat keine höhere Quote an IV-Bezügen als andere Länder in Westeuropa oder Skandinavien. Und die UBI, die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, ist 25 Jahre alt. Ihr Präsident ist Professor Roger Blum, der als Medienwissenschaftler die Entwicklung der Medien in den letzten Jahrzehnten überblickt. Roger Blum ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christian Lösche.
Vor dem Militärgericht in Chur haben Anklage und Verteidigung die Strafanträge formuliert im Prozess zum Militärunfall an der Jungfrau. Die Anklage fordert für die beiden Bergführer eine bedingte Freiheitsstrafe von 9 Monaten und eine Buße von je 1500 Franken. Die Angeklagten hätten die Lawinensituation an der Schlüsselstelle falsch beurteilt. Hingegen sprach die Verteidigung von einer Falle und einem Restrisiko. Sie fordert einen Freispruch für beide Bergführer. Beim Jungfrauunglück im Juli vor 2 Jahren waren 5 Rekruten und ein Wachtmeister ums Leben gekommen. Die Wahl von Herman Van Rompuy zum ersten vollamtlichen EU-Ratspräsidenten und Catherine Ashton zur ersten EU-Außenministerin löst in der europäischen Presse wenig Begeisterung aus. Kritisiert wird vor allem, dass der Belgier und die Britin auf dem internationalen Parkett zu wenig bekannt sind. Die spanische El País schreibt von grauen Figuren. Frankreichs Le Parisien sieht in Rompuy eine Figur der Kulissen, die die großen Länder nicht weiter stören würde. In Großbritannien erkennt The Independent in der Auswahl ein abgekartetes Spiel zwischen Deutschland und Frankreich zugunsten eines unbedeutenden Belgiers. Von purer Parteitaktik und nationalem Egoismus schreibt auch der Standard in Wien. Und in Schweden kommentiert Aftenbladet, die EU habe eine historische Chance verpasst. In der Schweiz ist der Anteil der Menschen, die eine IV-Rente beziehen, nicht höher als in anderen Ländern Westeuropas. Dies zeigt eine Studie des Bundesamtes für Sozialversicherungen. Markant höher sei aber der Anteil der Menschen, die aus psychischen Gründen eine IV-Rente zugesprochen erhielten. Mit der 5. IV-Revision 2008, welche Wiedereingliederung und Prävention in den Vordergrund stellt, sei die Schweiz aber auf dem richtigen Weg, schreibt das Bundesamt. Bei der Volksabstimmung über die IV-Zusatzfinanzierung Ende September waren die Stimmen der Anhänger von CVP und FDP entscheidend. Weil diese sich mehrheitlich für die Vorlage aussprachen, kam es zum Ja. Das zeigt die Vox-Analyse zur eidgenössischen Abstimmung. Die Stimmenden folgten demnach bei der IV-Abstimmung meist den Parolen der von ihnen bevorzugten Parteien. Das Mitte-Links-Lager setzte sich mit 54% Ja-Stimmen durch. Das Departement Leuenberger will Abgasvorschriften für benzinbetriebene Rasenmäher, Laubbläser und Motorsägen einführen. Es soll sichergestellt werden, dass solche Geräte künftig deutlich weniger CO2 ausstoßen. Die entsprechende EU-Vorschrift soll übernommen werden. In Nordengland, Schottland, Wales und Irland sind mehrere Gegenden nach heftigen Regenfällen unter Wasser. Hunderte von Menschen mussten aus ihren Wohnungen und Häusern gerettet werden. Ein Polizist wird vermisst, seitdem eine Brücke unter der Wucht der Fluten zusammenbrach. Straßen und Bahnlinien sind zum Teil unterbrochen und der Strom ist ausgefallen. Um die Rettungskräfte zu unterstützen, wurden auch Soldaten mobilisiert. Das Fußball-Länderspiel Frankreich gegen Irland wird nicht wiederholt. Wie der Weltfußballverband FIFA mitteilt, ist das Ergebnis definitiv. Der irische Fußballverband hat gefordert, dass das Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika wiederholt wird. Frankreich hatte dank eines Handspiels von Thierry Henry das Ausgleichstor erzielt und sich damit für die Weltmeisterschaft qualifiziert.
Die Europäische Union hat ihre neuen Spitzenposten besetzt mit kaum bekannten Figuren. EU-Ratspräsident wird ein gewisser Herman Van Rompuy. Und eine gewisse Catherine Ashton wird EU-Außenministerin. Unsere Korrespondenten machen die wenig Bekannten in Porträts zu etwas besser Bekannten. Und weiter die Plädoyers von Anklage und Verteidigung im Jungfrau-Prozess. Die Genfer Seeregion behauptet sich in der Krise trotz Stellenabbau bei Bobst. Die Studentenproteste an Schweizer Universitäten und der Abstimmungskampf um Rüstungsexporte als Dilemma zwischen Ethik und Geld. Gast im Tagesgespräch ist der Berner Medienprofessor Roger Blum. Er ist Präsident der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen. Diese UBI ist 25 Jahre alt. Ihre Arbeit und die Medienentwicklung in dieser Zeitspanne sind Stoff fürs Gespräch. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.285 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 51,27 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,169. Das Wetter. Im Norden scheint am Nachmittag meist die Sonne, trotz einigen hohen Wolkenfeldern. Im Mittelland bleibt der Nebel stellenweise liegen. Im Nebel erreichen die Temperaturen knapp 10, sonst 14 und mit Föhn 18 Grad. Im Tessin und im Misox ist es trotz Dunst ziemlich sonnig bei 14 Grad. Morgen Samstag geht es teils sonnig, teils neblig weiter, die Temperaturen bleiben unverändert. Am Sonntag ziehen Wolken auf und stellenweise fällt etwas Regen bei Höchstwerten um 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.36 Uhr, der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Jetzt sind sie also bekannt, die Namen der beiden Personen, die der EU ein Gesicht geben sollen. Sie werden die zwei neuen wichtigen Ämter besetzen, die mit dem Lissabonner Vertrag geschaffen wurden. Erste Außenministerin der EU wird die Britin Catherine Ashton und erster vollamtlicher Ratspräsident der Belgier Herman Van Rompuy. Zuerst zum Ratspräsidenten. Urs Bruderer in Brüssel porträtiert ihn.
Je näher die Wahl kam, desto größer wurde die Liebe der Belgier zu ihrem Herman Van Rompuy. Und heute titelt die größte Tageszeitung Le Soir «Das Opfer». Belgien schenkt Europa seinem Premier. Große Lettern für einen medienscheuen Menschen. Ja, für einen Politiker ist Van Rompuy beinahe schon medienfeindlich. Er sieht darin eine Tugend. Er werde sich mit öffentlichen Auftritten zurückhalten, warnte er gestern.
Pour le reste, conform à mon habitude dans la politique belge, et je vous préviens, je serai discret dans les médias, certainement les semaines prochaines. C'est une habitude que j'ai prise et je continuerai.
Das sei ihm zu einer Gewohnheit geworden, die er beibehalten wolle. Kommt hinzu, dass er vor Kameras ein wenig steif wirkt und sich dann doch freut, wenn er eine Gelegenheit für einen Scherz findet. Am liebsten einen kurzen, wie gestern, als ein Journalist wissen wollte, wen von den nun drei Personen an der Spitze der EU Obama denn nun anrufen müsse, wenn er mit Europa reden wolle.
I am anxiously waiting for the first phone call.
Er wartet zitternd auf den ersten Anruf, sagte Van Rompuy und vertrieb damit die Ratlosigkeit der drei. Ein kontrollierter Mann, der den Humor zulässt. Herman Van Rompuy ging bei den Jesuiten zur Schule. Er hat Philosophie und Ökonomie studiert. In seiner Freizeit schreibt er Haikus, 17-silbige Gedichte und Bücher. Tagebuch eines 50-Jährigen heißt das letzte. Das Christentum, ein modernes Gedankengut, ein anderes. Er hat Überzeugungen. Für einen bekennenden Europäer denkt er ziemlich transatlantisch. Und vor 5 Jahren sagte er, dass die Türkei als großes islamisches Land niemals zu Europa gehören könne. Gestern darauf angesprochen, zeigt er, dass er mehr noch als an Überzeugungen, an Prinzipien glaubt.
Mein persönliche Opinie ist total untergeschickt an die Opinie von der Rat als Rat. Es hat kein Belang, was ich denke.
Seine persönliche Meinung sei in seiner neuen Funktion belanglos und der Meinung des Europäischen Rates vollkommen untergeordnet. Das hören die Regierungschefs, die ihn gestern einstimmig gewählt haben, natürlich gern. Ein weiteres seiner Prinzipien:
Toute ma vie politique s'est déroulée sous le signe de l'entente, du respect de l'adversaire et du respect du compagnon de route. Je continuerai dans cette voie.
Als Politiker habe er stets auf Verständigung, auf Respekt für den Gegner wie den Weggefährten gesetzt. Bei ihm sind das mehr als Worte. Als er vor einem Jahr Premierminister wurde, war Belgien wegen des Sprachenstreits völlig zerstritten. Er schwieg, verordnete seinen Ministern einen Maulkorb und hörte allen Seiten zu. Gelöst hatte den Sprachenstreit damit freilich nicht, aber immerhin kehrte sehr schnell Ruhe ein, zu mehr hat ihm die Zeit gefehlt. Er hat in Belgien aber auch den Ruf eines klugen Verhandlers und eines sehr harten. Ein Politprofi eben. Nur eben einer, der die institutionellen Regeln schätzt und seinen Arbeitsplatz vor allem hinter den Kulissen sieht. Dort könnte er den einen oder die andere noch überraschen, die ihm gestern die Stimme gaben.
Urs Bruder aus Brüssel. Catherine Ashton lautet der Name der neuen Außenministerin der EU. Auch sie ist, wie Van Rompuy, eine bislang Unbekannte auf dem internationalen Parkett. Über den kometenhaften Aufstieg einer Funktionärin Martin Alliot.
Es wäre maßlos übertrieben zu behaupten, dass der Name Catherine Ashton den britischen Wählerinnen und Wählern vertraut sei. Die 52-jährige Ökonomin blieb Zeit ihres Lebens im Hintergrund. Selbst als Handelskommissarin der Europäischen Union während der letzten 13 Monate hielt sie sich abseits der Scheinwerferkegel. Sie kam zu diesem Amt als Lückenbüßerin, weil der britische Premierminister Gordon Brown in tiefster innenpolitischer Bedrängnis beschloss, seinen Intimfeind Lord Mandelson nach London in die Regierung zurückzuholen. Die Baronin Ashton, die damals seit etwa einem Jahr die anliegende Regierung im Oberhaus vertreten hatte, bot sich an, den Rest von Mandelsons Amtszeit in Brüssel auszudienen. Dabei galt sie allseits als kompetente und konziliante Unterhändlerin, die auch bei sperrigen Themen nach Kompromissen suchte, zum Teil mit Erfolg. Lady Ashton ist nicht von Natur aus blaublütig. Sie wurde vor 10 Jahren von Tony Blair geadelt, um als ungewählte Politikerin in verschiedenen subalternen Ministerien zu fungieren. Zuvor hatte sie als Beraterin und als Angestellte halböffentlicher Körperschaften eine Karriere als Funktionärin aufgebaut. Dabei, wie auch in ihren ministeriellen Aufgaben, standen meist die Interessen von Behinderten und Benachteiligten im Brennpunkt ihres Interesses. Catherine Ashton ist also weder eine gewählte Repräsentantin des Volkswillens noch eine Außenpolitikerin. Insofern bildet ihre Person 2 Schwächen der Europäischen Union trefflich ab. Die mangelnde demokratische Legitimation und die Uneinigkeit über gemeinsame außenpolitische Ziele. Positiv könnte man aus dieser Konstellation indessen auch schließen, dass die Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten der Baronin deshalb grenzenlos sind.
Martin Alliot, Großbritannien-Korrespondent von Schweizer Radio Dieres. Die beiden Bergführer seien keine Kriminelle. Am Jungfrau-Prozess vertrat am Vormittag sogar der militärische Ankläger diese Ansicht. Trotzdem fordert er für die beiden 9 Monate gefängnisbedingt. Die Verteidiger hingegen verlangen einen Freispruch. Jetzt muss das Gericht über Schuld oder Unschuld entscheiden. Aus Chur Alexander Sauter.
Es darf nicht sein, dass Eltern ihre Kinder im Dienst fürs Vaterland verlieren. Dies die Worte des militärischen Anklägers heute Morgen. Dem mochte, dem konnte niemand widersprechen. Die Verteidiger der Bergführer sagten hingegen, es dürfe auch nicht sein, dass Unschuldige zur Verantwortung gezogen werden für das, was passiert sei. Doch der Reihe nach. Der Ankläger führte in seinem Plädoyer die bekannten Positionen nochmals aus. Die Bergführer hätten die Lawinengefahr falsch beurteilt, sie hätten die Tour rechtzeitig abbrechen müssen. Als militärische Vorgesetzte seien sie für das Wohl ihrer Untergebenen verantwortlich. Sie müssten die ihnen anvertrauten Soldaten vor Gefahren schützen. Aber genau dies hätten die Bergführer nicht getan, so der Ankläger. Im Gegenteil, sie seien unter Zeitdruck gestanden, hätten die Situation deshalb nicht sauber und seriös abgeklärt. Deshalb die Forderung, 9 Monate Gefängnis bedingt. Eine hohe Strafe, dies sagte selbst der militärische Ankläger. Denn bei vergleichbaren Fällen vor der zivilen Justiz wurden in der Vergangenheit tiefere Strafen ausgesprochen. Aber auf einer Ausbildungstour müsse man ein geringeres Risiko eingehen. Es habe sich nicht um eine private Bergtour gehandelt, sondern um eine nicht freiwillige militärische Dienstleistung. Nein, es war alles ganz anders, sagten hingegen die Verteidiger der Angeklagten. Ein Freispruch sei die einzige logische Konsequenz. Zeitdruck habe nicht bestanden und das Unglück sei nicht vorhersehbar gewesen. Die Bergführer seien auch kein unnötiges Risiko eingegangen, denn kein Bergführer setze selber sein Leben aufs Spiel. Die Verteidiger betonten, es könnte sich auch um einen sogenannten Mitreißunfall handeln, dass also ein Soldat ausrutschte, seine Kameraden mitriss und so das Schneebrett auslöste. Dass es wirklich so war, müsse nicht bewiesen werden. Wenn diese Unfallvariante aber genauso wahrscheinlich sei, gelte in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, also Freispruch. Kritisiert wurde auch das Gutachten des Schnee- und Lawinenforschungsinstituts Davos. Es enthalte nachträgliches Wissen, Erkenntnisse also, die man erst nach dem Unglück habe bekommen können. Die Bergführer vor Ort hätten dieses Wissen zum entscheidenden Zeitpunkt nicht gehabt, nicht haben können. Das Gericht zieht sich nun zur Beratung zurück. Das Urteil wird für den frühen Abend erwartet.
Eine solche Krise habe das Unternehmen noch nie erlebt, sagen die Chefs des Waadtländer Bobst-Konzerns. Der weltweite Branchenführer für Verpackungsmaschinen verzeichnet einen massiven Einbruch bei den Bestellungen und streicht nun 300 Stellen in der Region Lausanne. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser berichtet.
Bobst ist weltweit tätig und beschäftigt allein in der Hauptwerkstätte Brie bei Lausanne 2400 Leute. Nun sollen also 300 Stellen abgebaut werden. Im ersten Halbjahr 2009 verzeichnete Bobst einen großen Verlust und die Aussichten seien düster, erklärt Firmenchef Jean-Pascal Bobst.
Les entrées de commandes restent très faibles pour ce deuxième semestre 2009 et les prévisions 2010 également très calmes.
Die Bestellungen seien stark gesunken und die Prognosen für nächstes Jahr seien nicht besser. Schon Anfang Jahr hatte Bobst für die Hälfte der Belegschaft Kurzarbeit eingeführt. Das reichte scheinbar nicht. Deshalb kommt es zu Entlassungen. Mit dieser Maßnahme hoffe man 2010 aus den roten Zahlen zu kommen, sagt der Firmenchef.
Actuellement avec le niveau d'activité dont on vient de parler, nous prenons ces mesures pour trouver un équilibre budgétaire sur 2010.
Bobst ist der größte industrielle Arbeitgeber der gesamten Westschweiz und ein wichtiger Arbeitgeber in Lausanne. Es sei die erste Massenentlassung in der Watt während der aktuellen Krise, sagt der kantonale Wirtschaftsförderer Raphael Gons. Es dürfte nicht die letzte sein. Doch rechnet Gons damit, dass viele der 38.000 Arbeitsplätze im Kanton bestehen bleiben. Denn die Wirtschaft in der Watt stütze sich, wie die gesamte Genfersee-Region, auf eine große Branchenvielfalt.
Même si on sait qu'il y aura encore des licenciements collectifs, on ne devrait pas avoir de pertes massives d'emplois, étant donné qu'on a un tissu économique diversifié.
Während die Maschinenindustrie leide, gehe es anderen Wirtschaftszweigen relativ gut, zum Beispiel der Medizinalindustrie, den Hightech-Unternehmen oder Nahrungsmittelkonzernen wie Nestlé.
On a aussi une industrie médicale, une industrie des hautes technologies et puis aussi d'autres industries qui se portent bien comme Nestlé, comme celle des quartiers généraux.
Man beherbergt am Genfersee auch viele Hauptsitze von internationalen Unternehmen. Die bauten ihre Standorte eher aus, sagt Raphael Gons. In der Westschweiz leidet vor allem der Jurabogen, die Kantone Jura und Neuenburg unter der Krise.
Par exemple, qui sont aussi très touchés par rapport à l'impact qu'a la crise économique sur l'industrie horlogère, sur l'industrie de la sous-traitance industrielle et des machines équipements.
Die zwei Kantone, in denen die Uhren- und Maschinenindustrie oder Zulieferbetriebe beispielsweise für die Autoindustrie einen großen Teil der Betriebe ausmachten. In der Watt deuten viele Zeichen auf eine Erholung der Wirtschaft. Bis das die Unternehmen spüren, dauert es noch eine Weile. Jean-Pascal Bobst will gerüstet sein. So sei beispielsweise der Bereich Ausbildung nicht von den Sparmaßnahmen betroffen.
Toute la partie Formation, Apprentissage n'est pas touchée. Nous continuons à investir là-dedans.
Die Firma Bobst will vorbereitet sein, wenn der Eingang an Bestellungen wieder wachsen wird.
Das war ein Bericht von Patrick Mühlhaus aus Lausanne. Schon fast zwei Wochen dauern die Proteste von Studierenden gegen die Auswirkungen der Bologna-Reform an den Universitäten Basel, Bern und Zürich. Immer noch halten Protestierende in Bern und Zürich Hörsäle besetzt. Zahlenmäßig beteiligt sich eine kleine Minderheit der Studierenden an den Protesten und für die Öffentlichkeit ist auch jetzt noch nicht klar, woran sich die Protestierenden konkret stören. Klaus Ammann in Zürich beobachtet die Studentenproteste für uns. Frage an ihn: Warum wissen wir eigentlich bis heute nicht genau, was die Protestierenden wollen?
Ja, ich denke, man muss schauen, wie diese Proteste entstanden sind in der Schweiz. Sie sind hauptsächlich entstanden, nachdem im Ausland massive Studentenproteste losgegangen sind. Und sie sind entstanden aus einem Grundgefühl, dass eben vieles mit dieser Bologna-Reform noch nicht so sei, wie es sein sollte. Jetzt werden in diesen Gremien basisdemokratisch Forderungskataloge aufgestellt. Und das ist ein langwieriger Prozess. Da wird zum Teil stundenlang um Kommas gerungen. Es ist aber klar, dass sich die Studenten wehren gegen den Einfluss der Wirtschaft auf die Universitäten, gegen die Verschulung der Universitäten und für mehr Demokratie an den Unis.
Und es ist offensichtlich keine breite Bewegung, allenfalls ein paar hundert von vielen Tausenden von Studierenden an diesen drei Universitäten.
In der Tat sind es nicht wirklich viele, die da mitmachen. An der Universität Bern sind es etwa 100 Studierende, an den Vollversammlungen jeweils in Basel und Zürich etwa doppelt so viele. Der Unibetrieb geht weitgehend reibungslos weiter, abgesehen von ein paar Verschiebungen von Vorlesungen. Allerdings Probleme mit der Bologna-Reform bekunden viele, die eben auch solche, die nicht an diesen Protesten mitmachen. Zum Beispiel diese Literaturstudentin.
Es ist so, dass ich nicht mehr zum Lesen komme, seit ich Literatur studiere. Und ich finde das sehr traurig und das stimmt etwas nicht. Weil ich muss Hausaufgaben machen, ich muss anwesend sein, ich muss sehr viele Sachen machen, weil ich weiss, die bringen mir nicht wirklich viel. Es geht einfach darum, dass man irgendwie sagt, ja, ich bin da gewesen. Und das kann es nicht sein.
Andere Studierende äußern vor allem Befürchtungen. Sie haben Angst vor höheren Studiengebühren oder vor Zulassungsbeschränkungen, also vor einem Numerus Clausus in allen Fächern.
Und warum beteiligen sich denn nicht mehr Studierende an den Protesten, wenn doch der Schuh drückt?
Ja, ich habe da ein bisschen herumgefragt. Viele fällt auf, die wissen gar nicht genau, worum es geht. Zum Beispiel diese junge Frau.
Ich meine, erstes Semester, ich weiß nicht, wie es war vor dem Bologna-System. Also weiß ich nicht, wie es besser können sein als das Bologna-System. Von dem her ordne ich mich jetzt mal ein. Mal schauen, was die anderen hier erreichen.
Andere scheuen einfach vor dieser radikalen Maßnahme der Besetzung von Hörsälen zurück. Sie machen andere Vorschläge, wie man sich wehren solle, zum Beispiel mit Unterschriftensammlungen. Oder sie geben dem Projekt Bologna noch eine Chance.
Sicher gibt es gewisse Schwierigkeiten und Probleme. Es ist auch ein neues System, das muss ja irgendwie auch mal ein bisschen austestet werden und angepasst werden. Aber ich finde es nicht grundsätzlich irgendwie ein strukturelles Problem. Nein.
Und noch andere, die sich an Bologna stören, finden, man solle mehr auf die offiziellen Organe der Studierenden setzen. Diese Organe, die Studierendenräte, die unterstützen tatsächlich die Forderungen der Protestierenden in allen drei Städten. Sie lehnen jedoch eben diese Besetzungen von Hörsälen ab.
Die Unileitung in Basel hat mit Räumung gedroht und die Aufhebung der Aula-Besetzung reicht. Die Rektoren in Bern und Zürich schauen bisher zu, Klaus Ammann. Wie wird die Sache weitergehen?
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Der Rektor in Zürich entscheidet heute Nachmittag, ob er die Einladung der Studierenden in eine Vollversammlung auf heute Abend annimmt, nachdem diese eine Einladung seinerseits abgelehnt haben. Sein Kollege in Bern hat bereits mit dem Plenum gesprochen. Er will gewisse Forderungen der Protestierenden prüfen. Die Studierenden müssen aber im Gegenzug die Aula vor dem Wochenende, also heute, verlassen. Das haben, wie gesagt, die Protestierenden in Basel bereits getan. Sie haben aber angekündigt, jetzt Seminarräume zu besetzen. Da will die Unileitung ihnen einen Raum unter gewissen Bedingungen überlassen. Also im Moment ist die Situation noch nicht sehr übersichtlich. Kurz gesagt kann man sagen, es hängt vieles davon ab, wie die Bewegung jetzt ihren Schwung übers Wochenende halten kann. Es fällt auf, dass die Teilnehmerzahl an den Vollversammlungen abgenommen hat in den letzten Tagen. Die Leute sind müde, sie geben sich jedoch nach wie vor kampflustig.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Klaus Ammann aus Zürich. Vor der Abstimmung über den Kriegsmaterialexport scheinen die Meinungen gemacht. Vor allem linke und christliche Kreise unterstützen die Initiative der Gruppe Schweiz ohne Armee, die den Export von Rüstungsgütern verbieten will. Auf der anderen Seite engagieren sich vor allem Unternehmer und andere Wirtschaftskreise dagegen. Doch die Reihen sind nicht geschlossen, denn die Initiative bringt viele in ein Dilemma zwischen Ethik und Geld. So gibt es Unternehmer, die für ein Exportverbot sind, und Gewerkschafter, die sich dagegen äußern. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Mehrheitlich stellen sich die großen Gewerkschaftsdachverbände hinter die Initiative, welche Kriegsmaterialexporte verbieten will. Auch Arthur Sprenger ist Gewerkschafter. Er koordiniert den Einsatz der christlich-sozialen SINA in den Kantonen St. Gallen, den beiden Appenzell und im Thurgau, wo allein die Militärfahrzeugfirma Mowag 800 Angestellte beschäftigt. Deshalb ist Gewerkschafter Sprenger auch nicht für, sondern gegen die Initiative. Auch wenn ihm der Entscheid nicht leicht gefallen sei.
Ja, auch wir sind gespalten. Und es wird sicher auch bei uns Mitglieder geben, die nicht positiv gestimmt sind auf unsere Parole hin zu diesem Nein für diese Initiative.
Es gehe in der Ostschweiz ja nicht nur um die Mowag, sondern auch um rund 110 Zulieferfirmen von Rüstungsfirmen im In- und Ausland. Er sei sich des Dilemmas bewusst, sagt Sprenger, sich als Gewerkschafter hinter die Rüstungsindustrie zu stellen.
Nicht so, dass ich keine Gedanken habe über die Vernichtung von Menschenleben. Aber grundsätzlich gehen wir ja nicht davon aus, dass diese Waffen zur Vernichtung gebraucht werden.
Sondern, dass sie nicht in falsche Hände gerieten. Dafür aber seien die Behörden zuständig.
Wir vertrauen auf die Kontrollorgane und wir appellieren nochmals an diese Stellen, dass diese die Waffenexporte genauestens unter die Lupe nehmen und kontrollieren.
Ein Ja zur Initiative bewirke nichts.
Es wird keine Waffe weniger produziert, wenn diese Initiative angenommen wird. Dann gibt es eine Verlagerung der Arbeitsplätze ins Ausland. Wir stehen hier ganz klar ein für die Erhaltung des Know-hows, das wir auch aufgebaut haben, dass wir das hier erhalten können.
Der Technologietransfer von der Rüstungsindustrie zur zivilen sei bei einem Ja zur Initiative gefährdet. Das sagen auch viele Ingenieure und Unternehmer. Doch auch in diesem Lager gibt es andere, zum Beispiel Daniel Bachofen, Informatikingenieur und Mitgründer eines Unternehmens, das Simulatoren unter anderem für angehende Chirurgen herstellt.
Dieses Argument, das höre ich viel. Ich war zum Beispiel an einer Podiumsdiskussion mit Doris Leuthardt, wo die explizit Simulation erwähnt hat. Und Simulation ist genau der Bereich, wo ich auch mit unserer Firma zu Hause bin. Und in der Simulation ist also überhaupt nicht so, dass da irgendwelches Know-how aus der Rüstung kommt. Im Gegenteil, dieses Know-how entsteht hauptsächlich in der Unterhaltungsindustrie und wandert wohl eher von dort in die Rüstung als umgekehrt.
Er selber hat ein lukratives Jobangebot in der Rüstungsindustrie ausgeschlagen.
Ich habe mich entgegen den Ratschlägen von Eltern und Freunden dagegen entschieden, weil ich nicht etwas machen will, das mir ethisch nicht korrekt vorkommt. Weil da ging es ganz klar um Waffenproduktion. Auch wenn ich jetzt nur ein halbes Jahr dort arbeiten würde und dann irgendwie in den News, in den Nachrichten dann auch sehen würde, das ist jetzt mein Werk, was hier angewendet wird. Das wollte ich nicht verantworten.
Er sei sich bewusst, bei einem Jahr würden Arbeitsplätze verschwinden. Es könnten aber auch neue geschaffen werden, gerade für Ingenieure.
Ich denke, das Potenzial ist sehr groß für Simulatoren jetzt in unserem Bereich, hier in der Medizin. Aber auch auf andere Märkte bezogen, denke ich, dass in der Schweiz ein sehr großes Potenzial vorhanden ist, zum Beispiel für grüne Energieförderung, wo man in der kürzester Zeit also locker mehr Arbeitsplätze schaffen könnte, als die Rüstung je dazu in der Lage wäre.
Dennoch, in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit Arbeitsplätze aufs Spiel zu setzen, eine heikle Botschaft. Genauso heikel wie andererseits Arbeitsplätze zu verteidigen, die letztlich Kriegsgerät produzieren. Dieses Unbehagen ist deutlich zu spüren, obwohl die Argumente jeweils mit viel Überzeugung vorgetragen werden.
Das war ein Bericht von Inlandredaktor Freddy Gasse.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.